Also ich muss sagen, Yannick sieht super aus, aber es wirkt irgendwie so konzentriert. Es irgendwie läuft die Technik.
Wichtig, wichtig für ihn heute.
Ja, ich habe, sind viele Dinge passiert. Erstmal habe ich meine Brille vergessen.
Oh Gott.
Dann hat meine Frau den Fahrradschlüssel mitgenommen. Das heißt, ich musste kurzzeitig umdisponieren. Ihr wisst ja, das ist ja Chaos dann in meinem Leben. Da muss man ja schnell auf dem E-Scooter.
Ja.
Und dreimal geblitzt. Und aber jetzt bin ich hier.
Aber du bist irgendwie mit den Gedanken noch nicht komplett.
Wie wäre das für dich, so eine Woche wie Thomas Wagner von links nach rechts und sowas? Wäre das schwieriger dann manchmal mit der Planung?
Oder ich glaube, ich würde es nicht überleben.
Apropos, ich muss heute nach München überraschenderweise.
Ja, 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 klar.
Lass uns anfangen.
Wir sind ja alle noch unter Strom. Ich meine, was war das gestern für ein Tag? Oder was war das überhaupt für ein Wochenende? Ja. Wahl, ja. Ich blicke in zufriedene Gesichter.
Ja. Was das Wahlergebnis angeht.
Ja, ja.
Also ich würde mir jetzt eine politische Gesinnung hier entlocken, oder
ja,
wie?
Ja, natürlich. Wir sind ja bei hart, aber unfair.
Ich sag mal so, meine Stimme wurde auf jeden Fall mitgezählt.
Okay. Ja, meine Stimme auch. Aber
meine auch.
Und meine Stimme ist auch im Bundestag vertreten, sagen wir es mal so.
Meine auch.
Meine auch.
Aber man muss sagen, wenn du dir da so insgesamt au Detail das mal anguckst, also ich würde sagen, Note 4 für die Bundestagswahl.
Ich finde aber, Köln hat stabil gewählt, oder?
Also, du wohnst hier in Lindenthal, das sind ja die dicke Millionärswohnung, SUV steht vor der Tür, dreimal im Jahr in Urlaub fliegen, ne? Und dann so aus Gewissensgründen.
Nein. Aber
der
Köln, steht, Köln
der
ist
steht
doch grün,
in meiner
ne?
Tiefgarage.
Ah, okay.
Köln ist grün, oder?
Köln ist grün. Köln ist grün. Ja. Ja, Köln ist grün. Und wir sind rot, also haben rote Gesichter, weil wir wütend sind. Ne? Wir wollen raus mit den ganzen Themen, die wir mit eingesammelt haben an dem Wochenende. Nee,
ich hab den letzten Wahlkreis heute Nacht um 1:33 Uhr ausgezählt. Deshalb bei mir ist es Müdigkeit.
Okay, komm. Dann so, jetzt nur Fußball.
Genau.
Dritte Liga, beste Folge aller Zeiten. Das will ich jetzt von euch sehen und hören.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Seid gegrüßt, danke fürs Einschalten. Hier ist Folge 67 von 4:3. Hier ist euer Viererbündnis, eure Elefantenrunde, live aus den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Die Sitzverteilung. Am Fenster der Alterspräsident, der Mann ohne Überhangmandat, denn der muss auch heute wieder pünktlich weg. Thomas Wagner, der Rambo Zambo von 4:3.
Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, es war mir eine Ehre, der 9. Kanzler dieser Republik gewesen zu sein.
In unserer Elefantenrunde sorgt er als Kommentator für den Terreur-Schrei. Bei der Stimmverteilung hat der liebe Gott ihm ein Geschenk gemacht. Hier ist Christian Straßburger.
Schönen guten Morgen. Hallo.
Und für ihn ist nicht die Landesliste entscheidend, sondern die Landespokalliste. Anstoßkreis statt Wahlkreis. Yannick Barkic. Und zusammen seid ihr mein Bündnis BSW. Barkic, Straßburger, Wagner.
Ja, überragend. 14.000 Stimmen fehlen, ne? Für den Fernsehpreis.
Ach so, ja. An dem BSW gefehlt, für den Einzug in den...
Ja. Naja, aber wir bleiben dran.
Jetzt sind wir doch schon wieder bei
Ja, dann kannst du in den heutigen Zeiten... Ja,
So, komm, was ist unser erstes Thema? Du hast da so einen Spickzettel, Yannick?
Yannick hat den geschrieben.
Yannick
schreibt
das muss man übrigens mal sagen, was Yannick Barkic hier im Vorfeld dieses Podcasts immer leistet.
Ja. Wenn er das auch mal während des Podcasts machen würde.
Nein,
ne?
Das stimmt nicht. Yannick Barkic ist für mich das Hirn, Herz und Seele dieses Ganzen.
Ja.
Und während ich mir den zweiten Gin Tonic gönne und du wahrscheinlich mit deiner Frau beim Diner bist, schreibt dann Yannick einfach die To-Do-Liste.
Ja, das macht er immer gut. Und wir starten mit...
Ja, wir starten wie immer, Copy-Paste, mit dem Sonntag.
Ja.
Wir kommen von Osnabrück gegen Mannheim, das Duell Antwerpen gegen seinen Ex-Verein.
Marco Antwerpen bleibt ungeschlagen und wir hören erstmal unseren Kollegen Pipo Konrad, der das Spiel kommentiert hat und uns danach eine Sprachnachricht geschickt hat.
Hallo von der Bremer Brücke. Ich hoffe, euch geht's Vanille, inklusive der Streuselkuchenfüllung. Hier brennt das Flutlicht noch, 20 Minuten nach Abpfiff. Ich stehe auf meinem Kommentatorenplatz und sehe... Das Abschlussinterview von Marco Antwerpen auf der anderen Seite. Der ist natürlich der Protagonist heute gewesen gegen seinen Ex-Verein, dem Waldhof anzumerken. Die wollten diese drei Punkte mit aller Macht auf dem Platz im ersten Durchgang mit klarem Plan gestartet. Da hat es richtig geknistert, Lohkämper dann mit dem 1-0. Das ging auch vollkommen in Ordnung. Dann hat der VfL immer besser in sein Spiel gefunden. Und dann kam halt von den Rängen ganz viel auf dem Platz, immer mehr Zweikämpfe, immer mehr Nicklichkeiten. Erik Weißbach hatte so viel zu lösen, so viel zu tun. Ganz zum Schluss noch eine rote Karte für einen Betreuer des Waldhofs. Das hat dann alles gepasst. 15 Grad, richtig gute Frühlingstemperaturen hier am Wahlsonntag. Alles dann im Flutlichtabend geendet. Also das Drumherum war super, auf dem Platz an der zweiten Hälfte beiden Teams anzumerken, dass viel zu viel Energie im ersten Durchgang investiert wurde. Nach dem Punkt von beiden dürfen die sich natürlich jetzt fragen, wo geht's hin, wie geht's weiter? Konkurrenz hat gepunktet, RWE, VfB 2, ganz bitter. Der Waldhof jetzt gegen die direkte Abstiegskonkurrenz in den kommenden Wochen. Der VfL das erste Mal unter Antwerpen gegen Top-Teams. Da geht es schon um zwei Traditionsclubs. Hast du auch heute auf den Rängen gemerkt. Grüße an euch.
Wahnsinn, Pippo Konrad angefasst.
Man hört so eine Schwere, ja, in der
emotional.
Stimme.
Der Heidedichter.
Ja, also.
Hermann Löns. Ich stehe hier im Nebel. Er verzieht sich so langsam. Ich bin angefasst von diesem Duell zweier Schwergewichte im Wilden Westen. Puh, das war ja schon Lyrik am frühen Morgen.
Wahnsinn.
Aber das Ergebnis, glaube ich, ist gut für den VfL Osnabrück. Ne? Also wenn Remis, dann eher für den VfL als für den Waldhof.
Ich fand für den Waldhof auch nicht verkehrt.
Ja?
Ja, beim Team der Stunde kannst du da mal ein Remis holen auswärts. Hast vorher 5-0 gewonnen. Du merkst richtig, die Mannschaft ist seit diesem 5-0 gegen Rostock jetzt ein bisschen stabiler. Jetzt kommt Aachen, jetzt musst du natürlich zu Hause nachlegen und gewinnen, aber Mannheim ist wieder so ein Stück weit in der Spur, würde ich sagen.
Ja, und der VfL 8 Spiele, 18 Punkte unter Marco Antwerpen. Es geht schnurstracks Richtung Aufstieg, das muss man schon sagen. widerstandsfähig, ne? Also ohne Ende. Ja, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, aber da wurden mehr als nur eine Lampe angeknipst. Der VfL ist da. Man muss fast sagen, was wäre gewesen, wenn Antwerpen von Anfang an da gewesen wäre. Ne?
Dann, weiß man nicht.
Das weiß man ja nie. Aber es ist schon echt eine für den VfL richtig gute Entwicklung.
Man darf aber auch nicht vergessen, die Gegner, gegen die der VfL bzw. unter Antwerpen gespielt hat, das waren alles ausschließlich Vereine, ich glaube, bis auf ein Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Also alles Kaliber Mannheim. Und jetzt geht's halt, jetzt fahren sie, glaube ich, nach Cottbus.
Genau.
Jetzt kommen die ganzen Gegner von oben, da zeigt sich dann mal das wahre Gesicht, ne?
Das hattest du, glaube ich, relativ früh in der Saison schon mal gesagt, als sie so eine katastrophale Hinrunde gespielt haben, dass sie eigentlich gegen Gegner, gegen die man punkten muss, schon viel haben liegen lassen. Und für mich ist die entscheidende Frage, die ich eigentlich jedes Jahr bei solchen Mannschaften stelle, die machen eine brutale Aufholjagd. Ne? Was hat er jetzt, 18 Punkte in 8 Spielen oder sowas? Und sind aber trotzdem mit diesem Unentschieden
nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen.
Genau. Und dann haben wir die Frage gestellt an Antwerpen und er hat das selber auch mal gesagt, da lässt jetzt keiner nach. Aber ich finde, gefühlt ist das eigentlich ein Rückschlag für den VfL Osnabrück. Du spielst gegen eine Mannschaft zu Hause, die hinter dir ist, die jetzt auch sehr gestruggelt ist, außer im letzten Heimspiel. Da hätte nochmal ein Dreier richtig gut getan, weil wenn du jetzt dann in Cottbus verlierst, was ja nicht unmöglich ist, dann sprechen wir vielleicht nächsten Montag darüber, dass sie wieder am Strich sind. Also ich will jetzt auch nicht von Osnabrück in jedem Spiel einen Sieg erwarten, aber es ist oft der neuralgische Punkt, wenn du etwas geschafft hast, du bist da drüber und dann macht sich so ein okay, mal kurz durchatmen. Das kann gefährlich sein. Das will ich jetzt niemandem in Osnabrück unterstellen, aber wenn ich den Heidedichter von eben nochmal diese Schwere nochmal aufnehmen darf.
Ja, es ist halt, du guckst auf diese Zahlen, wir haben das ja auch oft diskutiert, ungeschlagen, wie viele Punkte waren das jetzt, seit Antwerpen da ist?
18, und du denkst, das sagen wir jetzt schon zum dritten Mal.
Und du denkst, boah, jetzt sind wir aber wirklich gleich in der Nähe der Aufstiegsränge und dann guckst du oft auf die Tabelle und ach so, ne, einen Punkt über der Abstiegszone.
Ja.
Da siehst du mal, welchen Rückstand die eigentlich schon hatten, wie abgeschlagen die schon waren.
Und das ist das, was ich meine, genau das, was du zum Schluss sagst. Wir müssen ja gucken, wo die herkommen. Ne, der VfL Osnabrück kommt auferstanden aus Ruinen sozusagen. Mhm. Dann ist der Weg und jetzt auch der Punkt für mich etwas, wo ich sage, kann man, glaube ich, mit leben.
Aber es ist
ich glaube, es wird der härteste Abstiegskampf aller Zeiten. Ich rechne jetzt jedes Wochenende aus, wie viele Punkte nicht reichen würden für den Klassenerhalt. Aktuell sind es 42.
Aber du musst jetzt vor allen Dingen mal sagen, wer da alles drin hängt. Also ich lege mich fest, unter Haching und Hannover steigen ab. Mhm. Das sind die beiden, die weg sind. Stuttgart gestern auch wieder ein Ausrufezeichen. Und es beginnt, ab Aue beginnt die Abstiegszone. Ich sage, die Mannschaften, die jetzt 37 haben, mit 9 davor, das denke ich schon, dass das reicht. Sandhausen haben wir letzte Woche als Top-Kandidaten erkoren. Aachen hat sich auch wieder angemeldet im Abstiegskampf. Stuttgart von unten. Das ist irre. Das ist wirklich irre, wie eng das ist.
Ja, wir waren am Samstag an der Hafenstraße. Das hat sich nicht wie Abstiegskampf angefühlt. Das war erstmal ein richtig gutes Fußballspiel.
Wirklich?
Fand ich schon.
Das war ein unterhaltsamer Nachmittag.
Also ein typisches Drittligaspiel. Also mit einem guten Fußballspiel meine ich jetzt nicht, dass man...
War das das Spiel, wo du das Foto vorhin in die Gruppe geschickt hast, wo der Imperator auf der VIP-Tribüne steht?
Auf jeden Fall ist Essen jetzt das neue Osnabrück. Die letzten 5 Spiele, 4 Siege. In der Rückrundentabelle ist RWE Zweiter. Und jetzt am Samstag eben das 2:0 gegen Ingolstadt durch Aslan und Eitschberger. Und wir hören nochmal rein.
Die Chance für Amo Aslan gegen Pelle Bufink. Einen hat er gehalten gegen Haching. Diesmal nicht. 7. Saisontreffer für Ahmed Aslan zur Führung. Martinovic, toller erster Kontakt. Diesmal Eitschberger gesehen, gefunden und getroffen. Rot-Weiß Essen feiert den nächsten Sieg. 13 Punkte in 5 Spielen. Es läuft unter Uwe Koschinatz.
Also ich muss ja sagen, diese ständige Schreierei von Kommentatoren, das geht mir wirklich gegen den Strich.
Also es war ein Spiel, das müssen sie nicht unbedingt gewinnen, denn Ingolstadt hat dann auch relativ viel Druck noch gemacht, hat viele Chancen gehabt, ich glaube 3-mal Alu, aber Essen hat halt, glaube ich, den besten Keeper der Liga hinten drin mit Jakob Golz und haben halt die Abwehrschlacht total angenommen, haben sich da mit voller Leidenschaft in alles reingeworfen und haben das dann irgendwie sich auch verdient. Ne?
Also die Mannschaft ist nicht wiederzuerkennen im Vergleich zu dem Auswärtsspiel in Aachen. Also ich weiß nicht, was in diesen 4 Wochen jetzt passiert ist oder 5, aber das ist eine komplett andere Mannschaft. Jeder hat wieder mal mindestens Normalform. Ich glaube, die haben auch umgestellt auf Dreierkette. Das war, glaube ich, einer.
Ja, jetzt seit 5 Spielen.
Genau, einer dieser Erfolgsfaktoren. Und man merkt schon, dass Klaus Jasula jeden einzelnen Spieler irgendwie entlastet und dass jeder dann so sein Aufgabengebiet besser erfüllen kann. Also Aslan, Eitschberger.
Tobias Kaulich muss man mal nennen, der
genau
herausragend spielt.
Für mich ist aktuell einer der besten Drittligaspieler Tom Ludovic Jean-Baptiste Moustier. Also erstmal hat er natürlich einen geilen Namen, sieht auch richtig gut aus, muss man sagen. Hat in der Hinrunde hin und wieder mal gezeigt, was er so kann. Ist ja wirklich polyvalent. Ist ja einer für die feine Klinge, kann man dazwischenhauen, macht lange Einwürfe und so weiter und so fort. Aber keiner profitiert so sehr von Jasula wie Tom Ludovic Jean-Baptiste Moustier. Der ist ein, ich würde sagen, ist ein Achter. Der neuen Schule, der richtig nach vorne, der nach hinten arbeitet.
Ein Ballschlepper.
Der wirklich, der bringt da einiges rein ins Spiel von Rot-Weiß Essen. Jasula spielt ja gar nicht, also kriegt jetzt nicht jedes Spiel eine 1 oder sowas, sondern der ist einfach solide, er ist ruhig, man kann sich an ihm anlehnen.
Ja, die Aura, die er auch
die Aura, ausstrahlt. Die er ausstrahlt. Man weiß so, wenn nichts geht, geben wir ihm den Ball und dann können sich die anderen entwickeln. Das ist wie in den letzten Jahren, wie ich es erlebt habe, wenn ich mit Thomas Wagner bin. Ja, ich weiß, es gibt immer jemanden, der auf mich aufpasst. Das ist einfach so. Und das ist Jasula für Tom. Ich wollte jetzt nochmal. Nein.
Ja, und was auffällt, ist, dass Uwe Koschinat es geschafft hat, dieses Publikum mitzunehmen. Ne? Also es war jetzt das 3. oder 4. Heimspiel und schon fordert die Kurve auch Uwe Koschinat mit zur Mannschaft zu gehen. Ist ja eigentlich immer ein Moment, wo der Trainer sich zurückhält und die Mannschaft feiert vor der Kurve. Aber er wurde gerufen von den Fans.
Ja, und das ist nicht das erste Mal. Ne? Also das muss man schon sagen. Ich meine, wir müssen ja sowieso Abbitte leisten. Wir waren ja kritisch. Wir haben uns gefragt, reicht das? Geht das? Ist das? Weil wir halt einfach geguckt haben, so die letzten beiden Male als Feuerwehrmann hat das mit dem Zielklassen halt nicht funktioniert. Aber es funktioniert. Er hat die richtigen Schalter gefunden und er wird geliebt vom Publikum. So wie er in Bielefeld übrigens auch geliebt wurde. Wie er bei Fortuna Köln natürlich geliebt wurde. Wie er wahrscheinlich auch in Sandhausen geliebt worden wäre, wenn da Leute wären. Also es ist wirklich ein Match.
Aber was heißt Abbitte? Also ich stehe nach wie vor dazu, dass ich als Retter diese Verpflichtung kritisch gesehen habe, weil die letzten 2 Stationen nicht funktioniert haben. Ich finde, er macht jetzt gute Arbeit. Er hat aber auch einen anderen Kader als Dabrowski. Du hast das letzte Woche auch mal gesagt. Verletzte Spieler sind zurück. Jasula, Martinovic, das sind einfach Unterschiedsspieler in dieser Liga. Das Spielglück hat sich gedreht. Also ich habe nur Ausschnitte gesehen, aber es war ja nachher in der 2. Hälfte wirklich fast so ein bisschen Ingolstadt gegen Golz, was der da rausgeholt hat. Da wäre sonst einer durchgerutscht. Als Dapro denkst du vielleicht auch, boah, die Voraussetzungen hätte ich auch gerne gehabt. Und was man aber dann dazu sagen muss, und das passt dann, ich glaube, da ist Uwe intelligent genug, um das dann so mitzunehmen. Ich habe jetzt mal so einen Clip gesehen, wie der beim Training die da zusammengeschissen hat oder sowas. Das kommt halt in Essen auch gut an. So, oh ja, ehrliche Arbeit, was der denen mal den Arsch lang zieht und sowas. Ne? So, und jetzt ist dieser Flow einfach da. Dann ist Fußball irgendwann auch einfach. Ich finde aber auch, das darf man sagen, ohne das zu schmälern, was er einen guten Job macht, mit dieser Mannschaft, mit so vielen Spielen, darfst du auch nicht absteigen. Das ist eine gute
Drittliga-Mannschaft. Das haben wir auch immer gesagt.
Ne? Ja. Das muss man jetzt auch mal ganz klar
sagen. Ja, aber es sind ja auch schon.
Ja, nein.
Ohne Tor, aber es sind ja auch schon einige Mannschaften abgestiegen.
Aber sie waren ja nicht, dass du sagen kannst, als er kam, die waren ja keine 6, 7 Punkte abgeschlagen, sondern ich glaube, sie waren 2 oder 3 Punkte auf dem Abstiegsplatz.
Ja, aber erinnere dich an das Spiel gegen Osnabrück, da waren die tot, mausetot.
Ja, auch in Aachen waren sie tot, ja, klar.
Das war, insofern, ich weiß, was du meinst und ich bleibe ja auch noch dabei, dass ich gedacht hätte, okay, da hätte ich jetzt was anderes erwartet. Aber Uwe Koschinat hat sich da freigeschwommen und ist gerade einer der Stars der Liga.
Das Publikum liebt ihn und mich hat das Publikum in Essen deswegen kurz mal gehasst am Samstag. Ich hatte nach dem Spiel Uwe Koschinat nämlich im Spielfeldrand-Interview und das war eben zu dem Zeitpunkt, als die Fans die Spieler gefeiert haben und Uwe Koschinat gefordert haben. Und die sahen dann natürlich, dass er noch bei uns im Interview stand und nicht wegkam. Das lag aber nicht an mir, sondern das lag auch ein bisschen an Uwe.
Wobei man das ja sagen muss, Tobi, wenn wir ehrlich sind, wir waren letzte Woche zusammen mit Magenta bei der Karnevalssitzung der Haie, das ist ja das Ähnliche. Ne? Man merkt, dass die anderen Männer im Saal Tobi Schäfer hassen, weil die Frauen von dieser Aura hingezogen sind. Ich meine, er ist natürlich treusorgender, glücklich verliebter Ehemann.
Absolut.
Aber von daher ist das keine Rolle, die dir nicht stehen würde.
Auf jeden Fall gab es dann ein gellendes Pfeif-Konzert für den bösen Mann mit dem Magenta-Sportmikrofon, weil er so dreist war, Uwe Koschinat noch Sachen zu fragen. Aber Uwe ist ja natürlich auch mal sehr ausführlich in seinen Antworten. Und dann habe ich ihn aber entlassen, dann konnte er noch zu den Fans und konnte sich noch feiern lassen. Und ich habe ihn danach dann auch noch mal kurz getroffen, als dann die Kameras aus waren, als die Sendung vorbei war, Stadion war leer. Du hast ihm so eine Erleichterung auch angemerkt. Er war so happy einfach mal. Der ist ja immer sehr so im Tunnel, sehr konzentriert, fokussiert. Aber es war so ein Durchatmen bei ihm zu spüren, auch nach dem Spiel, dass er sich gedacht hat, boah, ja geil, dass das jetzt irgendwie so läuft.
Da
das
ist wieder die gönnt
man ihm auch, finde ich.
Diese Zufriedenheit, die dann vielleicht kommt, ne, in den nächsten Wochen.
Ja gut, aber man darf ja nach diesem Spiel mal zufrieden sein. Ne? Ja, ich möchte jetzt gar nicht der Anwalt von Uwe Koschinat und oder Rot-Weiß Essen, aber ich glaube, jetzt geht der Fokus weiter, also die wissen das schon.
Aber trotzdem hat Yannick ja recht, auch die kommen ein bisschen von unten, aber bei Osnabrück waren es ja, glaube ich, 8 Punkte Rückstand, also wo du normal sagst, da ist schon und bei Essen waren es ja nur 3, das ist dann schon noch ein Unterschied, dass du jetzt nicht da durchatmest, weil im Moment, die fliegen ja gerade im Moment durch die Liga, ne?
Du warst in Aachen?
Ja.
Wie war's?
So, sprechen Sie, Angeklagter Wagner.
Wie war der Rasen?
Ja, ich war in Aachen. Ja. Also, der Rasen ist echt eine Katastrophe. Das kann man auch nicht mehr schönreden. Ich wundere mich eh im deutschen Profifußball, was da im Moment für...
In Rostock auch.
Rostock.
Ne?
Regensburg habe ich letzte Woche zweite Liga gesehen. Das ist Wahnsinn. Das hat mir Sascha Eller erklärt. Der Rasen liegt wohl auch ungünstig mit der Mischung Sonneneinstrahlung, keine Ahnung.
Kann man vorher auch nicht wissen, ne, bevor man so ein Stadion...
Die Trainingsbedingungen müssen auch sehr, sehr schwer sein. Man muss dauernd irgendwie Plätze suchen.
Nach Gladbach fahren.
Ja, stimmt. Das ist mir auch aufgefallen bei Backhaus in der PK, dass die ja ständig, und das wird mich total nerven auch als Spieler, Montag sind sie da, Dienstag sind sie da, genau. Dann fahren sie mit dem Shuttlebus irgendwo
Das hat er mir auch nochmal gesagt. Ich glaube, dass sie den Platz in Aachen beim Spiel gar nicht ausbessern wollen unbedingt, weil das ja eigentlich entgegenkommt. Aber das, wenn es am Ende nicht reicht für Alemannia Aachen, wird dieser Samstag ein Spiel gewesen sein, an dem man sagt, da hat die Saison einen anderen Wendepunkt oder einen Ausgangspunkt genommen. Denn Aachen hat für meine Begriffe echt ein gutes Heimspiel gemacht. Sie waren griffig, Dortmund hat nicht einmal aufs Tor geschossen bis zum 2-1. Und ein 2-0 lässt sich normal Aachen nicht aus der Hand nehmen. Er hat ja seine Einwechselspieler dann hart kritisiert, dass da mit Demut und Haltung und wie sich der Foti reingeworfen hat. Ich verstehe, was er meint. Es ist mir manchmal ein bisschen zu viel mit diesen Basics, die betont werden, mit Demut und sowas. Sowas passiert. Bex, der Bahn, hat dann auch gesagt, das ist so ein Spiel, was sollen wir jetzt machen? Also, da war eine Stimmung nach dem Spiel. Du hast gedacht, die sind abgestiegen eigentlich. Und wenn ich das wahrnehme mit all dem, was drumherum um den Verein los ist, der Aufsichtsratsvorsitzende, der sein Amt niederlegt, dann gibt es eine Anklage oder eine Anzeige von Unbekannt, weil es da im Umfeld auch Sachen von sportlich Verantwortlichen gegeben sein soll, gegen Leistungen, gegen Karten und sowas. Dann hast du einen Trainer, der auch so leichte Absetzbewegungen jetzt macht, der sagt, man hätte mich da vorwarnen müssen und sowas. Das ist ein schwieriges Gemisch gerade und wenn du drauf guckst, es sind eben nur noch 3 Punkte und das war normal ein Spiel, das gewinnt Aachen dann einmal, dann hast du mal wieder für 2, 3 Spiele Ruhe.
Jetzt, so wie gegen Essen. Als sie dann
ganz genau.
Dieses Polster ist jetzt komplett weg.
Genau, und jetzt fahren sie nach Mannheim und wenn du das Spiel dann verlierst, dann spätestens wiedergekommen oder dann gibt es ein Wiedersehen im Abstiegskampf, wo sie eigentlich gar nicht waren die ganze Saison.
Also mir sind ein paar Sachen aufgefallen, zum ersten Mal, also das Tor von von Bahn, der Jubel anschließend. Ich finde, der hat ein Gespür für die Stimmung im Verein.
Zusammen.
Und will dann auch so Symbolik zeigen.
Das Zugpferd, Ben ja, Libbix.
Also finde ich super von ihm, dass er das so, dafür sei er auch geholt worden, aufgrund dieser
das
Erfahrung.
Das Tor war übrigens technisch überragend gemacht.
Das ist mega. Dann das 2:0 war für mich so ein typisches Tor von der Alemannia. Genauso wollen sie spielen. Total stressen, draufgehen, den Ball hoch erobern oder früh erobern, reingespielt, Tor, 2:0. Und dann habe ich mich gefragt, war das für die vielleicht so eine ungewohnte Situation, weil es ja sonst eine Mannschaft ist, die keine Tore schießt, auf einmal 2:0 führt. Und die haben ja nie die Situation, dass sie sagen, ey, vielleicht wissen wir schon so ab der 60., 70., wir gewinnen das hier heute.
Kann sein, aber hatte ich jetzt eigentlich nicht. Dieses 2:1 kam eher aus dem Nichts. Und dann hast du gemerkt, es ist ja oft so, du führst 1:0 und dann weißt du, das müssen wir jetzt über die restliche Spielzeit drüber machen. Aber in dem Moment, wo das 2:1 fiel, hast du so gemerkt, da war so eine Angst irgendwo. Das habe ich bisher bei Aachen eigentlich noch nie gesehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie erschrocken waren über 2 Tore, sondern, ey scheiße, wir müssen hier noch 20 Minuten runterbekommen. Und Dortmund konnte dann noch nachlegen. Glücklicher Punkt für die Borussia. Aber ja, wenn der eine nicht will, dann macht der andere die Tür nochmal auf, ne?
Ich habe in der Konferenz gesessen mit Fabi Klos, da haben wir das Spiel beobachtet und ich muss ja schon sagen, nach dem 2:2 hat Aachen ja auch nochmal Druck gemacht, ne? Waren ja auch nochmal vorne dran und sowas. Die haben einfach dieses Dilemma von 13 Remis. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab. Also,
Lautern. 19.
Sie jagen
als sie Klasse gehalten.
Ja, echt? Achso, mit der Antwerpen. Die. Okay, die sind nämlich mal aus der Bundesliga abgestiegen, auch glaube ich mit 15 oder 16.
Achso, ja, Drittliga-Rekord.
Ja, ja, okay. Ja.
Also es wird sich alles zuspitzen auf das kommende Wochenende beim Waldhof. Wenn Aachen da gewinnt, ist es natürlich ein Big Point. Verlieren sie, werden sie unten reingezogen und dann weiß ich nicht, ob das reicht, dass auch diese emotionale Stabilität mit dem ganzen Wahnsinn drumherum, denn eins haben wir gelernt und das haben nicht nur Fabi Klos am Wochenende gesagt, sondern sagen auch viele, die mal gespielt haben, die dann bei uns zu Gast sind, dieses von der Kabine weghalten, das gibt es gar nicht. Das ist in der Kabine drin. Das gibt es überhaupt nicht. Das läuft. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um?
Ganz genau.
Aber wenn du ständig da und dann ist der Trainer noch und dies noch und die Fans kommen und labern dich voll und so weiter und so fort, also bei aller Liebe, dann denkst du wahrscheinlich irgendwann, du bist Gaga.
Aber Strassi, es ist doch genau so. Entweder du sitzt in der Kabine und merkst, du verlierst Spiele und sagst dann irgendwann, ja, wie sollen wir uns denn bei dem ganzen Stress und der Unruhe, die hier herrscht, überhaupt auf unser Kerngeschäft konzentrieren? Du nimmst das, was passiert, als Alibi, ohne dass es dich direkt jetzt tangiert hat. Oder aber du sagst jetzt als Mannschaft, hey, ihr droht gerade alles zusammenzubrechen, was wir uns aufgebaut haben. Jetzt sind wir der Kern hier, da müssen dann Leute wie Hanrads und Bahn vorausgehen und schaffen etwas, was uns jetzt gar keiner mehr zutraut. Das kann sich ja auch entwickeln. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft sehr intakt ist in Aachen. Mhm. Also ich würde trotzdem am Ende immer noch sagen, sie schaffen es, aber es wird natürlich, und das haben sie auch alle gewusst, bis zum Ende eine Zitterpartie.
Das berühmte bei sich bleiben als Mannschaft.
Ja.
Ich fand die Worte aber von Backhaus schon sehr alarmierend. Er hat ja gesagt, irgendwie, wir haben wenig Garantien und die einzige Garantie, die wir haben, ist ja immer der Einsatz, den wir liefern. Und wenn der nicht mehr da ist, dann hat ja Aachen wirklich verloren, weil andere Mannschaften haben halt Stürmer oder Spieler wie Jasula, die Garantien liefern und Aachen hat als einzige Garantie die Emotionalität, den Einsatz und wenn das nicht mehr gegeben ist von den Spielern, die reinkommen, dann ist Aachen wirklich verloren.
Also Aachen schießt im Schnitt ein Tor pro Spiel.
Das aber was ich gelernt habe am Wochenende, es sprach der Philosoph Heiner Backhaus. Effizienz ist der kleinere Bruder von Qualität.
Oh, warte kurz, da muss ich kurz überlegen.
Ja, das male ich mir hier an die Küche.
Der stammt dann erstmal, der Satz. Ja.
Der stand.
Daraus lassen wir uns T-Shirts drucken.
Ja, wollte gerade sagen, können wir eine Tasse draus machen.
Aber hat er recht, ja. Wenn das der Claim ist und wenn sie das so machen in den nächsten Wochen, dann schaffen sie es.
Ja, aber das ist halt das Problem, dass sie es halt dann nicht immer schaffen. Ne? Ja.
Die Aachener haben natürlich hochkarätige Konkurrenz unten im Tabellenkeller, unter anderem die Münchner Löwen gehören auch dazu, die jetzt auch nur noch einen Punkt überm Strich hängen. Das ist die Schießbude der Liga. Am Freitagabend gab es das 0:3 zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Strassi, da warst du ja da, kannst vielleicht gleich noch was dazu sagen. Philipp Meyer von den Löwen, der wurde danach auf jeden Fall sehr deutlich.
Das ist nicht Herrenfußball, das ist nicht Profifußball. So, das ist dumm. Du musst einfach konsequenter spielen, einfach mit mehr Mumm auch spielen. So, du bist bei 60 München, da bist du nicht grundlos. Druck hast du bei 60 München immer. Das ist ganz normal. Damit musst du umgehen können, sonst bist du beim falschen Verein.
Dass das von einem Neuzugang kommt, der erst seit Winter da ist, ist schon... schon schwierig, oder?
Ja, aber so doll war er auch nicht an dem Abend, ne? Das muss man leider dazu sagen. Man merkt schon, dass viele um ihn herum so auch auf ihn hoffen, so Jasula-like. aber der ist jetzt auch nicht der Heilsbringer. Man muss sagen, die Bielefelder haben natürlich verdient gewonnen, aber so schlecht war es gar nicht von den Löwen, was sie gespielt haben. Aber das macht einen, glaube ich, noch verrückter. Also es gibt eine totale Problematik defensiv. Die haben ja jetzt schon mehr Gegentore gefangen, als sie in der letzten Saison gefangen haben. Und da sind sie ja fast abgestiegen. Keine Ahnung, wie die das hinbekommen wollen. Glöckner steht ja auch für Offensivfußball. Das hat er auch in der Vergangenheit gezeigt. Ich glaube, es geht jetzt darum, das zu machen, was die Aachener predigen, nämlich diese Basics. Dass du da irgendwie es schaffst, das da hinten zuzubekommen. Zwei der drei Tore sind Einladungen. Das ist crazy. Also, dass du auch das 3-0 fängst in diesem Konter. Die kapieren gar nicht, dass diese Minuszahl, die sie da gesammelt haben, ist ein Punkt. Ja, und der kann am Ende ganz entscheidend sein. Ich mache mir sehr große Sorgen um die Löwen.
Es geht vor allen Dingen, geht es auch, glaube ich, fast jetzt um die große Trainerkarriere des Patrick Glöckner. Das muss man auch sagen. Also Mannheim war eine richtig gute Station. Chemnitz zuvor auch guten Fußball gespielt. Da waren sie schon zu weit weg. Aber Rostock war eine Pleite. Und wenn du jetzt absteigst mit den Löwen, dann war es das, glaube ich, auch für ihn. Also das ist eine Schicksalsgemeinschaft jetzt für den Verein, der sich ja mit neuem Präsidium neu aufstellen möchte, für den Trainer. Und wie du sagst, was eigentlich verhängnisvoll ist, das sieht gar nicht so schlecht aus, aber vorn nutzt du deine Dinger nicht, hinten bist du offen.
Also. Ja, und Glöckner hatte das Problem, dass er das, was er in seiner Trainerkarriere immer gemacht hat und immer auch brauchte, eine Stammelf. Da muss ständig umgetauscht werden, dann wird die Viererkette verändert und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass wenn alles gut läuft, dass die Elf, die gegen Bielefeld verloren hat, auch in der nächsten Woche spielt, weil er braucht Automatismen, er braucht Eckpfeiler und das ist aktuell echt schwierig bei den Münchner Löwen.
Was mich so wundert bei den Löwen, und das hat ja auch der Philipp Meyer in seinem O-Ton gesagt, diese Naivität. Ich finde, die Löwen haben eine Mannschaft, die darf im Leben nicht naiv sein. Was die für Spieler haben, die sind alle so erfahren, dass die, also schon gegen Dresden hat es ja angefangen mit den Gegentoren. Das hat ja Patrick Glöckner selber moniert, auch jetzt am Freitag. Man war in Unterzahl, weil jemand verletzt draußen war. Das 2-0 war wieder selber aufgelegt in den Lauf von Kunze. Also das sind Gegentore, das darf doch dieser Mannschaft nicht passieren. Ich verstehe das einfach nicht.
Ja, das ist Verunsicherung. Aber das spürst du auch an allen Ecken und Enden. Also wenn du auf Giesings Höhen fährst, dann denkst du dir erstmal als Fußballromantiker geil. Ne? Das ist alles wunderbar. Aber du siehst schon, dass da irgendwie ist da Kuddelmuddel.
Aber wenn du da hingehst, Grünspitz, Treppelwirt, also die haben, glaube ich, jetzt gerade renoviert. Das ist so geil, da hinzugehen zum Fußball.
Du darfst nicht vergessen, die hatten 13 Heimspiele inklusive Landespokal. 8 davon haben die verloren.
Ja, das ist auch irgendwann. Also da ist alles, ich glaube,
auch dieses Stadion, man muss ja mal sagen, das ist ja dadurch, dass die Seiten so ein bisschen weg sind und hinten offen. Das ist ja jetzt kein klassischer Hexenkessel, wo du als Gast hinkommst und dich fast erdrückt fühlst, wie vielleicht wie in Dresden oder sowas, sondern das ist mittlerweile leider, da fahren die Mannschaften hin und sagen, geil, Grünwalder Tradition und sowas. Aber die Löwen können das ja gar nicht zu ihren Gunsten nutzen.
Hat Kniert ja auch selber gesagt, das ist irgendwie das geilste Auswärtsspiel der Saison. Was jetzt noch dazu kommt, das habe ich jetzt unter der Woche gelesen, dass die Bayern ja so ein Traditionstrikot vorgestellt haben. Da gehen die dann mit Manuel Neuer und Thomas Müller in die Westkurve und lassen sich da ablichten. Finde ich auch schon ein bisschen pikant irgendwie. Ne? Also dass man da so einen Ellenbogenschlag von der Seite nochmal bekommt. Und Uli Hoeneß hat sich ja gestern auch nochmal gemeldet. Ne?
Ach, was hat er denn?
Zum 125-jährigen Jubiläum der Bayern hat er nochmal so gesagt, er glaubt nicht mehr, dass die Löwen zu retten.
Also da muss man ja sagen, wenn einer für Fairplay richtig bekannt ist, ne, und so für salbungsvolle Worte, dann ist es Uli Hoeneß. Wobei, ich bin ja nun wirklich weit davon entfernt, die Bayern in Schutz zu nehmen, grundlos, aber das ist ja auch ihre Geburtsstätte, das Grünwalder Stadion.
Ja, ich weiß, aber...
Also von daher kann ich das für ein 125-Jubiläum...
Aber muss man sich dann in die Kurve stellen von den Löwen-Fans? Ich weiß es
nicht. Viel krasser war, wie Hoeneß damals Wildmoser über den Tisch gezogen hat mit der Allianz Arena.
Catering-Rechte
50-50. Die waren einmal in Europa und sind die Bayern Stammgast. Unfassbar.
Ich muss schon sagen, dass... Das, um dann nochmal zu dem Spiel zu kommen, irgendwie ist da kein Wohlfühlgefühl zu spüren bei den Münchner Löwen. Du spürst irgendwie auch ein Fremdeln und ein Kopfproblem vielleicht auch. Und das war eine ganz komische Gemengelage. Ich muss auch sagen, ich hatte da einen Abend, der war auch irgendwie verrückt. Du kommst da hin, du wirst 14 Mal umgetöpfert sozusagen. Es gibt ja keine Parkplätze. Da musste ich dreimal das Auto umfahren, weil keiner weiß, wo wird geparkt. Herrgott, da können
ich hoffe, du hast im Schönstüberl noch was gegessen.
Und dann gehst du rein und dann, ich muss mal eine Situation erzählen. Ich komme rein und rede irgendwann dann mit Spielern. Da gibt es den Rasen, dann gibt es einen Zwischenrasen und dann gibt es diese Matte. Und wir standen auf dem Zwischenrasen. draußen, keine Minuten lang. Auf einmal kommt einer richtig aggressiv und fragt mich, ob ich zum Verein gehöre. Habe ich gesagt, nee, ich bin Kommentator hier bei Magenta. Und dann hat er mich richtig angeschrien, ich soll bitte auf dieser Matte stehen. Und nicht auf einmal, habe ich zu dem gesagt, okay, alles klar, aber kann man das nicht irgendwie normal? Und dann kommt der zu mir und baut sich vor mir auf, im Prinzip wie als würde er mir eine Kopfnuss geben wollen. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Es war der Platzwart von 60, beziehungsweise der Stadt München, das müssen wir mal. Und dann hat er mich richtig beleidigt und da habe ich zu ihm gesagt, es wäre schön, wenn Sie jetzt mal 10 Meter ein Stück zurückgehen. Dann sagt er so, ich komme gleich noch näher, vielleicht bin ich ja vergiftet, sagt er zu mir. Es stehen auch Leute drumherum, wir waren fassungslos, ich war dann auch sprachlos und da habe ich zu ihm gesagt, was denken Sie, wie Sie mit Leuten umgehen? Und irgendwann hat er dann abgelassen, ist dann gegangen und wollte sich aber partout nicht auf irgendein respektvolles Gespräch einlassen. Ich habe das natürlich auch, mein Herz hat gerast, ich habe sowas noch nie erlebt, aber ihr kennt mich ja, ich habe dann natürlich schon gewollt, dass er nochmal auf Augenhöhe kommt. Ich habe vom Verein, von den Mitarbeitern der 60er, die drumherum waren, die das mitbekommen haben, da gab es gar nichts. Also ich muss ehrlich sagen, das war für mich der schlimmste Moment, den ich als Kommentator in einem Stadion erlebt habe. Und da bin ich auch ehrlich gesagt schwer enttäuscht von den Löwen, beziehungsweise dann von diesem Typ sowieso. Wenn das die Art und Weise ist, mit der rumhantiert wird und was akzeptiert wird. Ich habe erst später erfahren, dass der Platzwart dort sogar Legenden beleidigt. Czerny vor Wochen kommt dahin, wird gefeiert, geht dann auf den Rasen und der will den da runterziehen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das sollte man auch schon mal drauf achten, ob das in Zukunft einer sein sollte, der da rund um die Münchner Löwen agieren sollte. Das ist schon höchstgradig peinlich.
Das muss ich aber auch mich mal anklagen. Ich habe dich doch so erzogen, du ziehst auf der Matte deine Schuhe aus. Für zu
Hause, ne? Ja. Das Ding war so groß, ich wusste das einfach nicht. Ich habe nichts. Also es war Wahnsinn.
Und jetzt bin ich auf den Übergang gespannt, von Rasen zu...
Naja, also das ist ja ein kompletter Stimmungswechsel, ne? Denn wir gehen jetzt dahin, wo die Laune besser nicht sein könnte. Da ist es, glaube ich, aktuell auch nicht so schlimm, wenn man sich mal auf dem Rasen verläuft. Da sagt keiner, geh runter. Wir gehen nach Saarbrücken zu einem ja echten Aufstiegsaspiranten und zu einem, der tatkräftig dabei mithilft. Es ist Calogero Rizzuto. Liebe Grüße.
Ja, servus Männer, vielen Dank für die Einladung. Grüße
zurück. Ciao bello! Ja, ja, ja.
Das war so klar. Ciao a tutti, potremmo parlare italiano.
Forza ragazzi! Ey, ich wusste gar nicht, muss ich mal ehrlich zugeben, dass du in Saarbrücken geboren bist. Das war mir gar nicht klar.
Das wissen auch irgendwie die wenigsten Fans, dass ich tatsächlich Saarbrücker bin und noch gar nicht weit vom Stadion weg geboren wurde.
Und kannst du denn trotzdem dann den besten italienischen Kaffee machen, den man in Saarbrücken bekommt?
Ich sag, der ist schon auf gutem Niveau, aber es gibt natürlich auch Top-Cafés hier. Aber ich trinke ihn trotzdem am liebsten immer noch zu Hause.
Was ist denn so dein Geheimrezept für einen richtig guten Espresso?
Erstmal müssen es gute Kaffeebohnen sein und dann muss halt die Mühle ordentlich eingestellt sein und die Durchlaufszeit muss natürlich auch perfekt sein, dass du halt auch das gewisse Maß an Espresso da rauskriegst. Das ist so die Geheimformel.
Wie viel Gramm denn für eine Espresso-Tasse?
18 Gramm so circa, ja.
18 Gramm.
Und sag mal, warum ist auf italienischen Raststätten, warum ist da der Kaffee am allerbesten? Also wenn man durch Europa fährt und fährt beim Autogrill raus, Wahnsinn, was ihr da serviert in Italien.
Ja, das macht schon Spaß. Ich muss auch ehrlich sagen, ich vermisse jetzt so ein bisschen den Kaffee in Italien. Deswegen freue ich mich, den Sommer mal wieder ein Stück weit in die Heimat zu fahren mit meiner Familie und da mal den Kaffee nochmal ordentlich zu genießen.
Was ist deine Heimat in Italien?
Sizilien, Favara.
Und wer war früher dein Lieblingsverein in Italien? War das, ihr habt ja auch mal 3 Erstligisten aus der Serie A da gehabt oder bist du einer von denen im Süden, die dann mit den Großclubs im Norden halten?
Nee, ich muss ehrlich sagen, mein erstes Trikot war damals von Nesta, AC Mailand und da bin ich irgendwo auch ein bisschen hängen geblieben. Also ich habe schon ein bisschen Sympathie für AC Milan, aber ich verfolge das jetzt nicht so sehr oder sage, ich bin jetzt nicht da so der große Fan in Italien.
Aber Nesta kann man schon mitleben, würde ich sagen. Ne? Das geht. Das
schon okay. Ja. Aber man spürt schon ganz viel Dolce Vita. Mehr italienische Wörter kann ich auch nicht.
Aber nach dem leckeren Espresso dann auch noch schön die Liona, ne? Die muss dann schon auch drin sein.
Ja. Gut, dass du es sagst.
Das gab es früher mal, heute nicht mehr leider.
Aber ansonsten ist ja die Laune bei euch hervorragend. Wie fühlt sich das gerade an, auf Kurs zweite Liga zu sein?
Ja, ich glaube, wir müssen trotzdem noch die Füße am Boden lassen, denn es ist da ist noch sehr viel offen in der Liga. Aber es tut natürlich gut, auch nach so einer kleinen Schwächephase, sage ich mal, wie wir es jetzt in Unterhaching hatten, da nochmal die richtige Reaktion zu zeigen. Und man spürt, dass die ganze Mannschaft da einfach Bock drauf hat. Und ich glaube, das ist dann auch ausschlaggebend, dass wir das momentan genießen. Aber wir wissen auch, dass da noch eine Menge Arbeit vor uns liegt. Ich sag mal, gerade in den nächsten Wochen wird das Ganze nochmal sehr, sehr spannend.
Was ja besonders auffällt, seit der Winterpause, ihr habt ja gefühlt so eine Offensivexplosion. Erlebt ihr gerade, es gibt unfassbar viele Torschützen auch. Ihr lebt gar nicht mehr von Brünker und Schmidt, sondern es wird auf viele Schultern verteilt. Ihr habt ja auch mit Krüger und Feiertag zwei Neuzugänge in der Offensive jetzt präsentiert, die ja auch schon getroffen haben. Inwiefern ist es auch für dich irgendwie eine komische Situation oder wie schwierig ist es eigentlich als Mitspieler auch diese Leute zu integrieren, nicht nur sozial, das ist, glaube ich, in Saarbrücken immer relativ einfach, aber wie schwierig ist es, die auch so sportlich zu integrieren, dass die auch dann direkt funktionieren, weil das ist ja bei anderen Vereinen eher schwieriger.
Ich glaube, neue Spieler integrieren, also neben dem Fußball klappt bei uns relativ einfach, wir haben einen super Kern der Mannschaft und da wird jeder direkt richtig gut aufgenommen, gerade bei Feiertag war es so, sage ich mal, ein Spieler, den man jetzt nicht aus der deutschen Liga irgendwo kennt. Da muss man erstmal gucken, wie er sich bewegt, was für Abläufe er hat, wie man harmoniert auf dem Platz. Bei Krüger war es dann so, den kannte ich ja schon aus Aue, mit dem habe ich ja schon 3 Jahre dort gespielt und wusste, was der für eine Qualität einfach hat. Da war es nochmal ein Stück einfacher, aber gerade beim Feiertag ist es dann schon gut, dass wir dann so oft wie möglich auf dem Platz stehen, um da eine gewisse Chemie aufzubauen. Ich glaube, besser in Einstand konnte der Junge einfach nicht feiern.
Wie ist es denn insgesamt für euch? Es ist ja eine Liga, die sehr intensiv ist, sehr körperlich. Es ist schwierig, Mannschaften zu bespielen, weil jeder 90 Minuten verteidigen kann. Ihr seid ja, wenn man das mal so sagen darf, vielleicht neben Cottbus die Mannschaft, die am klarsten auf eine eigene Spielidee setzt, also Spiel machen. Inwiefern seid ihr vielleicht dieses Jahr robuster als in den Jahren zuvor, als man euer Spiel auch einfach mal so ein bisschen zerstören konnte?
Das ist eine gute Frage.
Dankeschön.
Also, die Liga ist absoluter, absoluter Abnutzungskampf. Und man sieht ja zum Beispiel auch, wenn die Gegner tief verteidigen, so wie es jetzt unter Haching gemacht hat, und wir dann irgendwie in Bredouille kommen mit eigenen Ballverlusten, Höhe der Mittellinie, dass es dann auch einfach schwer wird, die ganze Zeit den Kontern hinterherzulaufen. Und das kostet halt auch unglaublich viel Kraft. Und irgendwann verliert man dann so ein bisschen den Faden und die Struktur im eigenen Spielaufbau. Und ja, ich glaube, dass wir dann gewisserweise ein bisschen stabiler geworden sind als die letzten Jahre und weniger unentschieden spielen und dadurch halt das ein bisschen mehr in Siege ummünzen. Zum Beispiel nehme ich jetzt einfach mal das Spiel gegen Stuttgart 2, wo es nach 20 Minuten 2-0 steht. Hätten wir vielleicht letztes Jahr nicht wirklich jeder dran geglaubt. Und das hat uns dann so einen Ruck gegeben, auch die Fans, die uns unglaublich gepusht haben. Dass man sieht einfach, was für eine Qualität in der Mannschaft steckt, dass wir da noch mal zurückschlagen können.
Jetzt haben wir bilanziert ja auch vor der Saison, Saarbrücken hat letztes Jahr nicht geschafft mit dem Aufstieg, weil der Geist des DFB-Pokals irgendwie immer über der Mannschaft geschwebt hat. Wie viel Prozent haben dann wirklich gefehlt hinten raus? Weil wir erleben jetzt das eventuell jetzt auch in dieser Woche bei Bielefeld. Wir sagen auch immer, das nimmt vielleicht auch so ein bisschen den Fokus weg von der Liga. Stimmt das wirklich so oder würdest du sagen, das ist alles Quatsch?
Nee, ich würde sagen, das ist alles Quatsch. Ich glaube, so eine DFB-Pokalreise, das gibt dir schon eine unglaubliche Euphorie. Ich glaube, wobei es bei uns gehapert hat, war einfach, dass wir letztes Jahr zu viele Unentschieden hatten. Wenn man die letzten 2 Jahre auf die Tabelle schaut, haben, glaube ich, immer nur ein Punkt gefehlt auf Platz 3. 2 Punkte auf Platz 2 oder so. Ich glaube, da hat die DFB-Reise wenig mit zu tun. Klar waren das kräftezehrende Spiele. Ja, aber der Trainer spricht immer von einem breiten Kader und dass jeder den anderen ersetzen kann. Ich glaube, dann sollten wir daran auch glauben. Und in der Regel ist es dieses Jahr auch wirklich so. Von daher, ich glaube, dass es schon eher mehr Kräfte freisetzt, gerade wenn man bei uns sieht. Also man hat mal die Möglichkeit, gegen Bayern zu spielen und das auch noch zu gewinnen. Ich glaube, das kostet dann nicht wirklich Kraft, wenn man dann ins nächste Spiel geht. Da ist man immer noch auf Wolke 7 dann eher.
Du hast gerade den Trainer angesprochen, den wir ja auch in den letzten Jahren hier wöchentlich ja, versuchen zu verstehen. Es gibt ja kaum einen, der mehr Leben hat als Rüdiger Ziel, ja mehr Leben als Katzen. Wie ist die Zusammenarbeit mit Rüdiger Ziel? Wie schafft er das, euch immer so in diese Position zu bringen, dass ihr schlussendlich auch in dieser Saison den großen Erfolg feiern könnt? Ist der stabil? Lässt er das, was auch drumherum um ihn gesprochen wurde, lässt er das komplett da von euch weg und wirkt einfach überzeugend? Skizziere ihn uns mal.
Ja, ich sag mal, er hat natürlich diese Rufe hat er gut weggesteckt, würde ich mal sagen. Das war, glaube ich, auch keine einfache Zeit, aber er hat auch immer gesagt, er stellt sich vor die Mannschaft, was ich ganz gut fand. Und man hat ihm auch nicht oft angesehen, dass es dann irgendwo mitnimmt oder sonst irgendwas. Er hat den Fokus immer wieder aufs nächste Spiel gelegt und er hat auch oft gesagt, dass jedes Spiel so seinen eigenen Charakter hat, was in der dritten Liga ja, finde ich, extrem ist. Und ja, ansonsten ist es eine ruhige Person, die ja uns versucht, immer einen Matchplan mitzugeben. Und ansonsten fällt mir da nicht mehr zu viel zu ein. Ich habe einen ganz guten Draht zu ihm. Für mich macht die Zusammenarbeit Spaß. Und ja.
Ja, das ist ja schon mal gut. Wie nimmst du das denn wahr, wenn du, also gibt es Unterschiede, mit dem Trainerziel zu sprechen und mit dem sportlichen Leiterziel? Also sind da zwei Menschen, Two-Face, oder ist das ein und dasselbe?
Nee, ich glaube nicht. Es gibt Inhalte, die natürlich wichtig sind, wo er mich auch verbessert und wo ich ihm auch zuhöre. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo wir flachsen und Spaß haben. Von daher, ich sehe ihn als eine Person. Und da gibt es jetzt nicht so viel mehr zu sagen.
Du bist natürlich für ihn ein sehr, sehr wichtiger Spieler, hast immer in der Startelf gestanden und gehörst ja auch zu denen, Yannick hat es eben gesagt, die Tore schießen können, wie jetzt zum Beispiel am Wochenende bei eurem Sieg gegen Hannover.
Und jetzt der Schuss und das Tor! Calogero Rizzuto eröffnet das Ding hier und macht den Zu-Jubel von Cristiano Ronaldo.
Ja, und das musst du auch, denn du bist ja der einzig wahre CR7.
liebe Grüße. Liebe Grüße an Boneo Afero. Der hat mir das Ganze eingetütet. Der hat nämlich gesagt, ey, willst du die Nummer nicht mal tauschen in die Nummer 7? Ich meinte so, ja wäre schon cool, ne? Rabic hat sich an die 10 geschnappt. Er meinte, ja, wenn du das machst, kaufe ich dir CR7 Boxershorts. Ja, alles klar, bin ich dabei. Und dann, ja, kam von außen, vom Umfeld immer mal wieder so, ey, wenn du irgendwann mal im Ludwigspark Tor machst, ne, dann bitte pack den Jubel aus. Ich hatte es irgendwie im Kopf, normalerweise, wenn ich mal ein Tor mache, habe ich ja, weiß ich nicht mehr wohin, was ich jubeln soll oder sonst irgendwas, das passiert ja nicht so oft. Aber in dem Moment habe ich gedacht, nee, der muss jetzt raus.
Also ich fasse nochmal zusammen, der Bones hat dich dazu überredet, die 7 zu nehmen, seitdem bist du der CR7 der dritten Liga, dann trägst du CR7 Unterwäsche. Ab sofort. Und es gibt sogar einen kleinen Fan im Ludwigspark, habe ich mitbekommen. Der Emil, der hat immer so ein kleines Schild, auf dem draufsteht, der wahre CR7. Der einzig wahre CR7.
Ja, genau. Der hat dann auch das Trikot von mir bekommen. Das Schild hatte ich gesehen. Ich glaube, das war beim DFB-Pokalspiel gegen Kaiserslautern. Da hatte ich das gesehen. Und da habe ich mir gedacht, wenn so ein kleiner Junge so ein Plakat macht, dann hat das nicht zu übersehen ist, dann kriegt er dann selbstverständlich mein Trikot.
Wahnsinn.
Beim nächsten Mal, wenn einer ein Plakat macht, kriegt er dann die CR7 Unterhose. Ist auch nicht. Aber wo wir gerade noch so schön in Erinnerungen schwelgen, das weiß ja auch vielleicht nicht jeder, Calogero Rizzuto hat für die deutsche Nationalmannschaft, also U-Nationalmannschaft gespielt, unter anderem mit Marc-André Ter Stegen, ja, die heutige Nummer 1 und Kapitän des FC Barcelona. Welche Erinnerungen hast du daran und seid ihr noch im Kontakt?
Da gehören sogar noch ein paar andere dazu, auch Mario Götze. Da habe ich keinen Kontakt mehr. Ich habe mich gefreut, dass der Mario mir das Trikot gegeben hat nach dem Spiel gegen Frankfurt. Das ist für mich eine schöne Erinnerung, aber wirklich viel Kontakt gibt es da leider nicht. Aber es war eine schöne Zeit.
Und dann lass uns doch zum Schluss vielleicht nochmal kurz nach vorne gucken. Nächstes Spiel bei Viktoria Köln. Das ist tatsächlich ein richtiges Spitzenspiel. Wie blickst du jetzt auf den Aufstiegskampf? Fühlt ihr euch eigentlich in dieser Rolle ganz wohl, so ein bisschen der Verfolger der beiden Großen zu sein, Dresden und Cottbus, die natürlich jetzt regelmäßig auch mal schwächeln, Cottbus jetzt ja dann auch. Also seht ihr da durchaus noch Chance, vielleicht ganz nach oben zu klettern?
Ja, ich glaube, der Abstand ist jetzt nicht so groß. Die nächsten Wochen, gerade das Spiel gegen Viktoria, jetzt wird sehr, sehr schwer. Die haben es auch geschafft, Kontinuität in ihre Ergebnisse zu bringen und ihre Mannschaft. Das wird bockschwer. Danach kommt Cottbus, dann kommt auch noch irgendwann Bielefeld und das sind einfach die Spiele. Wenn du es schaffst, die zu ziehen, hast du es auch verdient, am Ende des Tages aufzusteigen. Weil das sind dann irgendwann die Duelle, die du gewinnen musst. Patzen wird jeder bestimmt nochmal. Ich glaube, da wird jetzt keiner alle Spiele gewinnen. Von daher musst du da ein bisschen drauf schauen, dass da irgendjemand nochmal was liegen lässt. Aber beeinflussen können wir das nicht. Ich glaube, beeinflussen können wir einfach, dass wir die Spiele ziehen, so gut wie möglich, so viele Punkte wie möglich holen. Und am Ende des Tages hoffe ich, dass wir dann überm Strich stehen.
Und dann nach dem Aufstieg eröffnet Calogero Rizzuto in Saarbrücken ein eigenes Café.
Das war schon mal ein Gedanke, ja.
Oder eine Liona-Bar in Palermo.
Ja. Das ist oder eine so. Marktlücke vielleicht, ja.
Dann vielen Dank für deine Zeit. Wir sind gespannt, wohin der Weg mit euch noch geht in dieser Saison. Und ja, dann sehen wir uns demnächst im Stadion. Liebe Grüße nach Saarbrücken. Dank dir.
Ciao.
Danke
ciao.
Dir.
Danke ciao, für die Einladung.
Ciao, bello.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Guck mal, hast du doch wieder eine Geschichte für Freitag, die du auspacken kannst.
Welche denn?
Ja, die mit der Unterhose.
Mit der Unterhose, ja, ja. Ja, ja.
Aber guter Junge, ja, ne?
Gut, muss ich sagen.
Muss man sagen.
Und eine Viertelstunde Internet im Saarland ist ja auch nicht immer gegeben.
Ne? Boah, ey, also du haust immer raus, meine Herren. Und dann beschwerst du dich nachher, wenn der Telekom-Chef des Saarlands dich anblökt, dass du nicht auf der Matte stehst.
Nein, da würde ich mich nicht beschweren. Aber gut.
Da wollen wir aber schon mal einen kleinen Programmhinweis machen für Freitag, 18:30, ja. Das berühmte Tipico-Topspiel. Viktoria Köln oder überm Höhenberg gegen Saarbrücken.
Ja, da freue ich mich drauf.
Wir waren, bevor Calogero dazu kam, bei Bielefeld auch so ein bisschen stehen geblieben, die in München gespielt haben. Und ja, da müssen wir natürlich auch noch zwei Sätze zu sagen. Die Bielefelder wieder so ein bisschen in der Spur, obwohl Mitch Knier zugucken musste. Das hat ja ganz gut da funktioniert, dass er da oben aus diesem Häuschen...
Aber lustig. Ja. Also da zu jubeln und dann stößt er sich den Kopf und so, das sind einfach Bilder der Saison. Es ist herrlich. Und ja, ich muss sagen, es war auch hochverdient. Aber du willst jetzt auf die Geschichte von Yannick.
Ja, wir haben Yannick hat da tatsächlich ein bisschen mitgeholfen.
Also viel habe ich gar nicht mitgeholfen. Aber also, ich habe unter der Woche gelesen, dass Mitch Kniat gelb gesperrt ist und dann hat Liga 3 Online auch nochmal geschrieben, dass er Kontaktverbot hat zur Mannschaft und dann habe ich mich daran erinnert, wir hatten das vor 2-3 Wochen in der Sportschau gemacht, da gab es einen ähnlichen Fall. Bo Henriksen von Mainz hatte eine Gelbsperre und Ole Werner von Bremen eine Rotsperre, aber das sind zwei ganz unterschiedliche Fälle, die gelagert sind. Rotsperre bedeutet Kontaktverbot zur Mannschaft, du darfst überhaupt keinen Kontakt haben und Gelbsperre bedeutet Innenraumverbot, das heißt, du darfst nicht in den Innenraum, darfst aber durchaus Kontakt haben zur Mannschaft. Deswegen habe ich beim DFB nochmal nachgefragt, ist das wirklich so? Wie ist das gelagert? Habe parallel bei Arminia nochmal nachgefragt. Die waren so ein bisschen überrascht darüber, haben dann auch nochmal beim DFB nachgefragt und letztendlich ist es so gekommen, dass Kniat dann doch in die Kabine durfte vor Anpfiff und in der Halbzeit.
Wahnsinn, oder? Wahnsinn, ganz ohne Scheiß. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Yannick Barkic ist das Trüffelschwein der Fußballkultur.
Und Mitch Kniat hat mir dann mitgegeben nach diesem Spiel, ich soll... Grüße und nochmal Dankeschön übermitteln an Yannick Bakic. Er sagte dann, es ist für Yannick etwas unterwegs.
Und das ist angekommen. Das kam relativ schnell sogar. Also gefühlt war das schon am Samstagmittag da.
Also ich tippe, das sind Tabellenplätzchen aus Bielefeld.
Ist für mich jetzt wie Weihnachten.
Ja, Paket deshalb sage ich es ja.
Ich weiß noch nicht, was drin ist, ne?
Ich schätze mal, das sieht irgendwie so aus wie so ein Trikot, ne?
Oder? Weiß ich nicht. Es ist
so ein Hoodie?
Guck mal hier, mit Arminia.
Kulturbeutel. Ja.
Schauen wir mal, was ist da denn los?
Ach, guck mal. Ach, guck mal hier. Hier gibt es Lutscher. Guck mal, das ist doch schön.
Arminia-Lollis.
Hilfe, hier gibt es sogar eine Karte. Danke, einfach danke. Strahle wie ein Ostwestfale. Toll.
Das ist doch wie er mal die Servietten vom Waldhof mitgenommen hat. Ja, genau.
Ach, guck mal, das ist der Pulli von Mitch Kniat.
Es ist der Mitch Kniat-Pullover.
Ja, Mitch Kniat, das ist natürlich geil.
Riech mal, ob das durchgetragen ist oder ob der neu ist.
Matchworn,
ja genau.
Bitte anziehen sofort, Yannick. Ob es dir passt.
Boah. Nee, ich würde vorschlagen, den verlosen wir, oder?
Ja.
Das kann man aber eigentlich nicht verlosen.
Kannst du nicht verlosen, Yannick. Das geht in dein Museum.
Das ist ein getragener Hoodie von Mitch Kniat.
Ich glaube nicht, dass er getragen ist.
Nee, getragen ist er, glaube ich,
das
nicht.
Das muss ins Buckage-Museum, das kann man doch nicht. Nein,
also nein, da würde ich mein persönliches Veto einlegen, dass das nicht verlost wird.
Also erstmal dann Dankeschön an Mitch an dieser Stelle. Ja, wir überlegen mal, was wir damit machen.
Also wenn man nach einer innigen Beziehung Kleidungsstücke mitbekommt, die darf man danach nicht verlosen.
Dann lass uns doch die Lutscher verlosen.
Und vielleicht schickt nächste Woche Calogero Rizzuto seine Unterhose zu Yannick Bakic. Ja? Also bitte schickt eure Utensilien ins Bakic-Museum.
Stark von der Arminia.
So, und jetzt reicht das.
Ausblick.
Jetzt werden wir wieder gefilmt.
Ausblick.
Jetzt. Ausblick.
Dienstag.
Was für eine Antwort. DFB-Pokal am Dienstag noch für die Arminia. Flutlicht, die Alm brennt und das meine ich positiv. Werder Bremen zu Gast, Bundesligist. gerade nicht gut drauf, Veggi. Ja. Ich glaube, die Arminia hat durchaus Chancen.
Ich habe ja in der letzten Runde schon gesagt, dass es geht ganz klar für Bielefeld gegen Freiburg aus. Also war ich ja total blind. Ja, Werder ist richtig schlecht drauf. Ich glaube, dass für Werder ein Stück weit die ganze Saison gerade auf dem Spiel steht. Wenn du das Spiel verlierst, dann versinken die, glaube ich, so ein bisschen in Lethargie. Wir müssen nicht darüber reden, dass die mit Spielern wie Duxch und so natürlich eine unheimlich hohe Qualität haben. Aber das kann Bielefeld richtig gut. Sich hinten reinstellen, Flutlicht, Nadelstiche setzen. Ich tippe auf ein Elfmeterschießen und ein 6:5. Ich sage nur nicht für wen.
Aber das Ding ist, dass jetzt gerade die beste Zeit ist für Arminia für dieses Spiel. Ulrikes funktioniert jetzt, Tor gemacht, Tor vorbereitet, Grodowski getroffen, gibt Selbstvertrauen. Also diese Mannschaft kommt gerade an ihren Peak. Und in Köln würde man sagen, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Ich glaube, die schaffen es.
Aus Werder-Sicht total unangenehm, ne? Auch so jetzt für Ole Werner, jetzt wieder schon ein bisschen in der Kritik und so, wenn er das verliert. Also es ist... ein total angenehmes Spiel für Arminia Bielefeld, weil die überhaupt keinen Druck haben, wenn sie gewinnen. Ey, 3,3 Millionen Euro streichen die nochmal ein. Das ist schon, also die gleichen Themen wie letztes Jahr in Saarbrücken.
Ja, man muss sagen, so die, viel die Bayern Geld. Sind raus, Dortmund sind raus. Vielleicht gibt es den ersten Titel.
Ja,
für
drei Arminia. Spiele bis Europa, sage ich.
Stellt euch mal vor, Mitch Kniert gewinnt den DFB-Pokal mit Arminia Bielefeld. Dann bauen sie ihm da aber ein Denkmal.
Ich habe heute eine schöne Statistik gelesen im Kicker. Der hat noch kein Pokalspiel mit Arminia Bielefeld verloren. Auch nicht gegen den HSV. Das war im Elfmeterschießen.
Achso, das zählt dann nicht als verloren.
Genau, Landespokal, alles rasiert und im DFB-Pokal auch.
Dann verlosen wir auch den Pulli, wenn sie weiterkommen.
Ja, genau. Dann kriegen wir alle einen Pulli.
So. Jetzt kann ich ja an Karneval als Mitch Kniart gehen, ist ja super.
Wahnsinn.
Kannst du machen.
Musst du aber vorher noch ein bisschen ins Fitnessstudio.
Was? Ein paar Tattoos musst du dir noch stechen lassen.
Lass uns doch nochmal über eine Geschichte vom Wochenende sprechen, die überhaupt nicht schön war. Beim Ostderby Rostock gegen Dresden, ja, kriegsähnliche Zustände auf den Tribünen. Die Bilder habt ihr alle gesehen. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch, weil unheimlich viel mit Pyro geschossen und gefeuert wurde. Vor Anpfiff ist ja auch fast ein Spieler getroffen worden. Und Hansa-Coach Daniel Brinkmann, der hat das Ganze so empfunden.
Diese Szenen, die wir da gesehen haben, die gehören nicht in ein Fußballstadion. Ich bin selber über dem Spielertunnel, saß mein Sohn, der hat geweint, weil er Angst hatte. Und hier sind viele Familien im Stadion und eine Fußballstätte soll ein Ort sein, wo sich Menschen wohlfühlen, wo man sicherlich sich auch mal, ich sag's einfach mal, wie ich denke, beleidigen kann, aber es sollte nicht gefährlich werden. Und das heute, das war gefährlich und das ist nicht gut.
Er hat natürlich total recht. Ich weiß nicht, wie oft wir das schon hatten, dass wir nach solchen Sachen hier saßen und das verurteilt haben und... dann verläuft das wieder irgendwie im Sande und ein paar Wochen später hat man wieder was Neues.
Ich finde, das Schlimme ist ja, also erstens mal sind Hansa Rostock und Dynamo Dresden ja zwei geile Fußballvereine, aber ich finde, ganz schlimm ist, dass du bei gewissen Paarungen schon im Vorfeld eigentlich weißt, also du weißt, das steht auf dem Spielfeld und du weißt, dass sowas passieren wird. Und es hat so irgendwie so eine, es hat sich so ein Stück weit abgekoppelt, finde ich. Alle, wie du sagst, sagen danach, boah, das darf nicht mehr vorkommen, regen sich darüber auf. Dann schläft diese Diskussion wieder ein bisschen ein. Es hat sich auch in den Vereinen so ein bisschen verselbstständigt. Ich weiß, wir haben früher immer gesagt, da muss der Verein jetzt auch mal durchgreifen. Oft hat man ja auch das Gefühl, es gibt mittlerweile auch so teilweise so ein paar Allianzen zwischen denen, die es machen und dem Verein selber. Man darf natürlich auch trotzdem mal die Frage stellen, warum, mich hat das wirklich ein Fußballfan am Wochenende, ich weiß es nicht, warum stehen in Rostock die Subtras, also von Hansa und die Gästefans so nah beieinander? Es gab auch mal ein Pokalspiel gegen Hertha vor ein paar Jahren, da war das auch so. Das befeuert das Ganze natürlich noch, ne? Aber es ist ja...
Was ich gerade in dieser Diskussion so schlimm finde, ist, dass man sich jetzt so den schwarzen Peter so hin und her schieben möchte. Die haben ja angefangen da und dann haben die weitergemacht und so. Das, also... es ist alles scheiße, was da passiert ist. Die Frage ist ja, welche Konsequenz passiert jetzt daraus, ne? Also wir hatten ja auch noch die Bilder im Kopf von diesem Überfall der Rostock-Fans auf den RWE-Fanzug. Ich weiß gar nicht, was da jetzt passiert ist letztendlich. Das verschwindet ja dann immer ganz, ganz grob. Und im Kicker stand, also hat der Chefredakteur einen Kommentar dazu geschrieben, Jörg Jakob, ist ja eigentlich ein sehr liberales Blatt, der Kicker, ne? Die ja eigentlich immer gegen... wie sagt man dann? Es sollen nicht alle Fans bestraft werden. Aber Jörg Jakob sagt jetzt ganz klar... er plädiert für ein Geisterspiel beim nächsten Derby. Also alle Fans müssen bestraft werden, ansonsten ja, ist das so eine Art Kapitulation vor diesen Straftätern. Was meint ihr dazu?
Also, in Wien haben sie es jetzt gemacht, beim Derby letzte Woche, dass keine Gästefans mehr zugelassen werden, ne?
Ja, es ist natürlich alles nicht schön für den Fußball an sich, ne? Für eben, wenn Brinkmann sagt, mein Sohn saß da, für Familien, für ganz normale Fußballfans, die sich an der Sache, an dem Verein erfreuen, diese Drecksbilder da, das ist einfach nur noch zum Kotzen.
Ja, die Geldstrafe reicht ja anscheinend.
Ja, es reicht auch nicht. Dann musst du halt vielleicht wirklich mal überlegen, die Geldstrafe zahlen dann wirklich die, die das zu verantworten haben. Es ist doch alles, wir haben das alles schon links und rechts, kreuz und quer. Die Bilder sehen wir trotzdem noch und es muss endlich mal was passieren. Es muss durchgegriffen werden. Da hat ja auch keiner Respekt vor irgendwas. Es hat ja keiner Respekt vor irgendwas. Und was mir dann auch missfällt und dieses Fass, ich will es gar nicht aufmachen, ich will es nur einmal erwähnen, mit diesem, wer hat angefangen und wer nicht, wenn dann auch Spieler oder Kapitäne von Mannschaften in der Öffentlichkeit, in Interviews, eben dieses Spiel spielen und sagen, aber die haben doch und sowas, dann finde ich das hochgradig peinlich und da muss, glaube ich, mal insgesamt geredet werden, das kann so auf gar keinen Fall weitergehen.
Ja, die Strafen müssen einfach höher sein. Ne? Die Geldstrafen reichen offenbar nicht aus, dass die Vereine genug unternehmen, um diese Leute aus den Stadien rauszukriegen.
Ich glaube, dass einfach eine Abhängigkeit besteht auch. Die einen sind abhängig von den anderen und dann lässt man, ne, wenn wir gestern ans Derby zweite Liga denken, mit dem Plakat der Kölner und der Christian Keller, der Geschäftsführer, sagt, ja, wir haben das durchgewunken, mehr oder weniger auch deswegen, damit nicht geschossen wird mit Pyro. Dann, puh, wird's bitter.
Aber wir müssen uns natürlich ein Stück weit vielleicht auch alle mal hinterfragen, weil wir loben dann auch immer die Stimmung in den Stadien. Boah, ist das geil da und da. Das sind ja auch oft die, die die Stimmung und auch die friedlichen Choreos machen.
Aber das eine hatte mit dem anderen noch gar nichts zu tun.
Nein, aber ich habe das Gefühl...
Nur weil du Stimmung machst, darfst du doch nicht automatisch jemand mit einer Rakete beschießen.
Ja, aber da gibt es doch zwischen uns gar keinen Dissens. Ja. Aber ich habe immer so das Gefühl, da treffen zwei Mannschaften aufeinander und dann heißt es im Clubumfeld, wir müssen am Wochenende da und da ein Statement setzen. Und da weißt du schon im Vorhinein, was passiert. Und wir laufen irgendwie alle so sehenden Auges darauf zu. Also wenn du die Paarung, in dem Falle Rostock gegen Dresden siehst, und es gibt ja noch ganz andere Paarungen, ich will das jetzt überhaupt nicht auf diese beiden Vereine kaprizieren, dann hast du das Gefühl, okay, am Wochenende wird das so ähnlich passieren, was wir da gesehen haben.
Ja, die machen ihren eigenen Sport auf der Bühne des Fußballs.
Genau. Und es muss sanktioniert, also wir haben ja nach Rostock geschaltet und es gab dann schon das Gerücht, dass die Dresdner Fans auf den Platz wollen. Und wenn das doch schon das Gerücht, oder wenn es das gibt und es braucht Hundertschaften ohne Ende, dann frage ich mich, dann macht es doch ganz einfach, dann hat Rostock dieses Spiel gewonnen. Fertig aus. Oder dann immer Mannschaft XY. Man wartet immer. Ich hätte das Spiel zum Beispiel auch überhaupt gar nicht mehr angepfiffen. Warum warten wir 45 Minuten?
Ja, gut, aber dann muss ich aber sagen, wenn du das Spiel nicht mehr anpfeifst, dann kapitulierst du irgendwann davon und dann geht's weiter. Dann steht das Spiel 1-0, Spielabbruch und dann hast du wahrscheinlich.
Ja, gut, aber Rostock führte 1-0 und die Dresden-Fans waren ja am Ende schlussendlich diejenigen, die das.
Naja, das ist ja auch. Das ist tatsächlich eine Abwägung, weil du riskierst ja immer eine Eskalation dann auch. Ne? Ja. Weil du musst immer dran denken, die Leute sind ja noch im Stadion, die müssen dann wieder raus. Es kocht vielleicht alles unnötig hoch, also da muss man immer sehr genau abwägen, ob man sowas abbricht oder nicht.
Richtig, aber wir sehen ja, dass das eine nicht funktioniert, das andere sicherlich auch nicht und hier an dem Tisch werden wir diese Problematik auch nicht besprechen können. Es ist, jeder sieht das auch anders, die einen sagen, dann ist doch geil, die anderen sagen, was ist das für eine Scheiße. Ich sage, was ist das für eine Scheiße, fertig aus.
Ich glaube auch schwierig ist bei so Sachen dann noch zu wissen, wer hat jetzt wirklich verursacht.
Also, es ist ja auch egal.
Ja klar, so. Aber deshalb sage ich ja gerade, wenn du dann einen Spielerbruch machst und gibst den einen die Punkte, wie willst du das irgendwo von einem Sportgericht
durchführen? Oder keine Punkte für alle.
Strassi hat gesagt, das ist was, das können wir nicht lösen, das können wir nicht klären, das können wir nicht beantworten. Jetzt kommt was, das können wir auf jeden Fall beantworten.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Die Frage der Woche ist etwas, da kommt ihr da draußen ins Spiel. Ihr könnt uns nämlich eine Frage der Woche einsenden über unser 4:3 Handy. Die Nummer steht in den Shownotes. Das ist gerne eine Frage rund um die dritte Liga, die wir bisher immer beantworten konnten. Also im weitesten Sinne immer. Also wir hatten zumindest meistens immer mehr richtig als falsch. Und die Frage der Woche heute lautet so.
Hallo liebes Podcast-Team, hier ist der Lars aus Leverkusen. Ich habe mich auch mal dazu entschlossen, jetzt eine Frage euch zu stellen und hoffe, dass ihr die beantworten könnt. Ich finde die Rubrik mega. Ich rate auch immer oft mit und ich habe sehr viele richtige Antworten auch, aber manche Fragen kann ich leider nicht beantworten und da fehlt mir einfach diese geballte Fachkompetenz von euch vier. Dementsprechend möchte ich gerne von euch wissen, wer erzielte in der Drittligageschichte das schnellste Tor, also welcher Spieler? Wenn das jetzt zu einfach ist und das jetzt schon aus der Pistole oder wie aus der Pistole herausgeschossen kommt, ich tippe mal auf Yannick Barkic, dann könnt ihr mir auch noch mitteilen, in welchem Jahr das war und welche beiden oder welche beiden Mannschaften gegeneinander spielten. Ja? Ich schicke euch in der nächsten Sprachnachricht die Auflösung und ich hoffe, das war eine gute Frage.
Also man kann sofort sagen, Jannik Bakic hat aufgezeigt und zu allen weiteren Fragen sofort genickt. Also bitte
man muss sagen, er sitzt in der 6. Klasse, Geschichte Grundkurs, hat einen Lutscher in der Hand und hat jetzt gerade aufgezeigt.
Oh Gott, jetzt muss ich auch liefern, ne?
Ja, ja.
Also, ich bin mir relativ sicher, dass es Daniel Frahn war, damals für RB Leipzig. Das war die Saison 13-14. Genau, die sind aufgestiegen. 13-14 in der Saison. Heimspiel gegen, ich meine, es war Stuttgart 2 nach 8,6 Sekunden vom Anstoß weg. Alle sagen jetzt natürlich, ja, krass, was für ein Nerd, aber es gibt, man kommt voll häufig in der Situation, in einer Saison in die Situation, da gibt es ein schnelles Tor. Und dann fragt man sich natürlich, war das das Schnellste der Saison? War das das Schnellste in der dritten Liga? Man hat es schon tausendmal gelesen.
Du musst dich doch nicht für deine
für dein Wissen rechtfertigen.
Bitte, die Antwort.
Ja, hier kommt sie. Oder habt ihr Einwände?
So, ich hoffe, es hat großen Spaß gemacht, die Frage zu beantworten. Hier ist die Lösung. Und zwar am 28. September 2013 beim Spiel Rot-Weiß Erfurt gegen die SV Elversberg schoss Marcel Reichwein nach 9 Sekunden das 1:0 und ist bis dato der Torschütze, der in der gesamten dritten Liga das schnellste Tor erzielt hat. Ich bin gespannt, ob er
Abbruch
bleibt oder ob in den nächsten Jahren einer ist, der es noch schneller hinbekommt. Ja, vielen Dank, macht so weiter. Ich liebe euren Podcast, ich höre ihn mir jede Woche an. Und hoffe, dass ihr niemals enden werdet. Also der Podcast. Gut, lieben Gruß aus Leverkusen und bis bald.
Ich sag Fake News, 8,6.
Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist sehr nett, dass du uns sowas schickst, aber hier falsch aussagen, also das geht ja gar nicht.
Ja, da müssen wir in den Faktencheck gehen.
Da machen wir den Faktencheck, auf jeden Fall.
Gut, das legen wir also nochmal auf Hold. So schnell gehen wir uns nicht geschlagen.
Okay, das gibt's dann in den Shownotes oder nächste Woche die Auflösung.
Und wenn es doch stimmen sollte, dann verlosen wir den Mitschmierpulli.
Dann kriegt Lars das Knierpulli.
Ja. Okay, Wege, du musst los. Ja, du bist entlassen, komm. Dann,
gut, aber ich habe ja fast bis zum Schluss durchgehalten.
Ja, fast bis zum Schluss, ja, genau.
Geil. Gut, ich habe schon gecheckt. Daniel Frahn ist richtig.
Boah, echt?
8,6. So.
Jannik Bakic. Jannik Bakic, ole. Jannik Bakic, ole. Jannik Bakic, ole. Ist das nicht der hinten, dieser Halb-Ultra in dem Hoodie?
Ja, wo seid ihr am Wochenende? Vicky, was machst du am Wochenende noch?
Ich bin bei den Löwen.
Oh.
Und beim Waldhof.
Wahnsinn.
Ah ja, Sonntag am Waldhof, ne? Nein, okay. Ich schaue es mir aber an.
Lass mal gerade durch.
Denk dran, Vegi, Vorsicht, nicht auf den Rasen treten. Ne?
Doch, in Mannheim darf man doch.
In Mannheim darf man.
Ja, diese Rasenthematik ist wirklich ganz schlimm. Wir dürfen ja auch eigentlich nicht auf dem Rasen mit unserer Studioposition. Aber
ja, Rasen ist ja nochmal ein Unterschied. Ja.
Rasen also oder Spielfeld?
Platz, Spielfeld.
Genau.
Ne? Also auf dem Spielfeld habe ich natürlich nicht gestanden.
Auf der anderen Seite dürfen wir dann doch aufs Spielfeld, weil es ja Sonderpositionen gibt. Also es ist eine Wissenschaft für sich. Aber gut. Ich bin nicht im Einsatz, bin bei der Sportschau. Und guck mir das alles an, wie du am Freitagabend dann eröffnest.
Auf, im und am Höhenberg. Und am Samstag bin ich dann in Bremen gegen Wolfsburg für Sky.
Ah, okay. Ich dachte gerade so. Ja. Tobi?
Ich mache auch nur Sportschau am Wochenende, am Sonntag, die Bundesliga. Und ansonsten ist da ja was am Wochenende in Köln. Und
Donnerstag
drumherum.
Und Montag. Ne?
Wir feiern Karneval zusammen. Ja. Und jetzt haltet euch fest da draußen. Sogar Jannik Bakic geht am Donnerstag mit zum Karneval.
Und er geht
es
als
wird episch. Das war nicht.
Freuen wir uns drauf.
Ja, und wir dann am Montag nochmal.
Ja, und wir zeichnen dann am Dienstag auf übrigens, genau. Ne, die nächste Folge.
Genau.
Ja, das dass heißt, ihr da Bescheid weißt. Das hat keine Karnevalsgründe.
Nein, man muss aber natürlich wirklich das in dieser Stadt berücksichtigen, denn man kann an Rosenmontag nicht quer durch die Stadt in die Straßburger Studios.
Nein.
Weil einfach alles voll ist mit Schornsteinfegern.
Tschüss, Veggie, nimm deinen Kicker mit.
Küsschen hier von.
Ansonsten bist du verloren.
Bützchen. Von TV. Von Rambo Zambo.
Ja, wollt ihr noch einen Lolli? Ja.
So, deswegen halt am Dienstag. Aber besser spät als nie.
Dienstag ist doch wunderbar. Ja. Dann geht's uns allen gut.
Sind das Lakritz-Lollis eigentlich?
Weiß ich nicht, aber hier, DFB-Pokal gucken, ne? Dienstag, Bielefeld.
Ja, klar. Ja. Schwarz, weiß, blau ist das hier. Der Lolli. Ja.
Tschüss.
Leck nicht an meinem Lollipop, Mister. Das ist doch auch von King of Queens.
Ja.
Ja.
Ja, gut.
Ja.
Sehr gut.
Es sollte doch in jeder Folge ein King of Queens-Zitat geben.
Ja.
Na gut, jetzt drück.
Da steht, tschüss. Da steht's.
Busengrabscher.
hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Wir einschätzen.